Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen heute weiter mit unserem Spielberg-Special. Ich hatte in den letzten Tagen eine Mail bekommen an Podigy von einem Leser, entschuldige bitte, dass ich den Namen jetzt nicht mehr richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht mehr, ob er Olaf hieß oder Ole, ich habe diesen Kommentar genehmigt bei Podigy und kann ihn seitdem irgendwie nicht mehr sehen. Also, falls ihr den Namen jetzt irgendwie falsch in Erinnerung habt, tut mir leid. Da hattest du angemerkt, dass es ja so schade sei, dass wir anscheinend unser Spielberg-Ranking aufgegeben hätten. Ich kann dich jetzt hiermit beruhigen. Wir machen damit weiter, womit du natürlich recht hast, ist, dass wir leider so ein bisschen das vernachlässigt hatten zuletzt. Und das letzte Spielberg-Special, das war ja noch Haus des Bösen. Ich weiß ja nicht mehr, was das zweite war. Duell wahrscheinlich. Das hatten wir so ein bisschen vernachlässigt.
Duell.
Ja, das ist schon ein bisschen her. Das war bestimmt November oder so. Also bitten um Entschuldigung. Wir machen jetzt aber weiter, versuchen ein bisschen mehr Kontinuität in unsere Folgen hineinzubringen und sind mittlerweile nun beim ersten Kinofilm Spielbergs angelangt, nämlich Sugarland Express. Ja, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Also ich bin ja großer Fan von Spielberg, habe mich aber immer um diesen Film irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen versucht irgendwie fernzuhalten. Weil ich,
ja, und jetzt weißt du auch warum.
Jetzt weiß ich auch warum. Ich weiß nicht, Arne, ist das die Geburt Goldie Horns als hysterische Ulkennudel oder ist es ihre erste, die sie ist, oder gab es später noch welche?
Nee, sie war vorhin in der Kaktusblüte
mit
Walter Matthau. Mhm. Und Ingrid Bergman, 1969, glaube ich. Das war die Geburt der Ulknudel, der Erzkomödiantin, der burlesque überdrehten Hysterikerin.
Mhm. Also, wir werden den Film mit so besprechen. Wahrscheinlich wird es nicht unsere längste Episode werden, was vielleicht einige unserer Hörer und Hörerinnen schade finden, andere vielleicht auch ganz vorüber sind. So ein paar Stichpunkte, die ich mir gemacht habe. Es ist auch die erste Kooperation Spielbergs mit John Williams, die man übrigens nicht unbedingt hört. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass John Williams live eigentlich so gut wie nie, ich wüsste nicht, dass er überhaupt jemals mehr zurückgekehrt ist zu dem Titelmotiv dieses Films von 1974, spielt er eigentlich in der Regel gar nicht, auch nicht bei seinen Memory-Konzerten, die in den letzten Jahren absolviert, gerade in Europa. Ja, ich bin vor allen Dingen vom Casting aus so ein bisschen enttäuscht. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, soll mir keiner sagen, ich sei zu schlecht vorbereitet, ich kenne den Namen des Hauptdarstellers ist gerade nicht, sieht so ein bisschen aus wie Donald Gleason und er sieht auch so ein bisschen aus wie der Sheriff, der ihn jagt. Ich finde das schon von der Besetzung her nicht so ganz geglückt.
Ja, was, findest du so große Ähnlichkeit?
Ja.
Der Schauspieler, der den Sheriff spielt, ist der John Ford Schauspieler, einer von John Fords liebsten Schauspieler,
Ben
Johnson,
okay.
Der auch in The Getaway 2 Jahre vorher von Sam Peckinpah gespielt hat. Eigentlich ein vierschrötiger oder in späteren Jahren vierschrötiger Mann, der von Quentin Tarantino die Besetzung in Getaway von Ben Johnson wird von Tarantino ausführlich besprochen und kritisiert. Hier finde ich, ist Johnson richtig besetzt. Ich sehe keine so große Ähnlichkeit zu dem schmaleren nicht Hauptdarsteller, aber doch den Partner von Goldie Horn. Den Schauspielernamen weiß ich nicht, kein bekannter Schauspieler. Rollenname ist aber Clovis, glaube ich, oder Michael Clovis, doppelter Vorname. Und der ja eher unscheinbar ist, der Sheriff und die Polizisten Geisel sind, haben sogar wichtigere Parts.
Für mich?
Naja, das kann man auch wieder nicht sagen. Er ist natürlich der Ehemann. Man muss kurz sagen, Goldie Horn, eine Kosmetikerin, befreit ihren Mann aus dem Gefängnis und möchte mit ihm nach Sugarland, Texas fahren, wo ihr gemeinsames Kind bei Pflegeeltern ist. Dafür nehmen sie einen Polizisten als Geisel und dann beginnt eben der Sugarland Express, die Fahrt nach Texas. Gejagt werden die drei, also das Ehepaar und die Geisel, von der Polizei angeführt, vom Sheriff Ben Johnson. Und das ist eigentlich die ganze Handlung, die einem bekannt vorkommt, weil später dann das ausgekochte Schlitzohr auf Achse und auf dem Highway ist die Hölle los kamen. Die berühmten Action-Verfolgungsfilme und dazu auch noch Sam Peckinpahs Convoy, auch vergleichbar im Slapstick auf der Landstraße, auf dem Highway,
Würdest du dann sagen, dass Sugarland Express tatsächlich auch so eine Vorbildfunktion hatte oder so ein Wegweiser war für andere Road-Movie-Filme, die in der zweiten Hälfte der 70er angelaufen sind?
Also ich glaube, dass vor allem der Film mit Burt Reynolds und Sally Field davon profitiert hat. Oder dass der gar nicht gedreht worden wäre, wenn es Sugarland Express nicht gegeben hätte. Und als Vorstudie ist er vergleichsweise noch ernsthaft und etwas weniger Action dafür, aber so mehr Geschrei auf der Rückbank von Goldie Hawn. Und da hat er am Anfang zumindest, oder im ersten Teil des Films, hat er realistischere Züge. Also es geht zurück auf eine tatsächliche Entführung oder einen Polizisten als Geisel, was einige Jahre vorher stattgefunden hatte. Und da ging es auch um eine Fahrt nach Texas und dann schließlich über die mexikanische Grenze. Und so endet auch Sugarland.
Die Frage ist ja, ob Sugarland Express ein New Hollywood-Film ist oder nicht. Über Duell ließ sich das ja nicht unbedingt sagen. Das ist ja eigentlich eher ein Horrorfilm gewesen nach der Vorlage Richard Mathesons. Hier kann man durchaus davon ausgehen, dass Spielberg sich dem angenähert hat im New Hollywood, gerade weil er auf dieser Anti-Helden gesetzt hat. Anti-Helden waren ja das ganz große Ding in den New Hollywood-Filmen. Da erinnert man nun mal an Travis Bickle oder an Corleone. Nun ist es so, dass für mich diese beiden, Ben Johnson heißt der, ne? Hast du gesagt? Der Hauptdarsteller?
Ja, Ben Johnson.
Johnson und Horn. Für mich wirken die so ein bisschen wie Bonnie und Clyde, nur ohne Charisma. Ich verstehe auch nicht ganz, wie diese beiden ganz offensichtlich nicht erziehungsfähigen Eltern wie Helden gefeiert werden, also auch vom Regisseur. Das hat für mich nichts Anti-Heldenmäßigeres. Das hat eher etwas für mich von so einer Erzähllücke, die sich auch darin ja offenbart, dass es am Ende des Films, wir müssen hier nur mal spoilern, weil es ein historischer Film ist, so eine Art Texttafel-Einschub gibt, der erklärt, dass Mutter und Kind wieder zusammenleben. Aber wie diese beiden zusammenfinden, ob Goldie Hawn wieder zurückgekehrt ist in ihrer Verantwortlichkeit, das wird überhaupt nicht geschildert. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und dazu passt natürlich auch, dazu passt natürlich auch, dass Ben Johnsons Figur, dieser Clovis, am Ende unnötig stirbt. Er ist ein Flüchtender, auf den es diesen finalen Rettungsschuss gibt, überhaupt nicht notwendig gewesen ist. Gut, das ist wahrscheinlich der Erzählung geschuldet, dass nun Goldie Hawn erleben sollte. Aber das wirkt am Ende doch ein wenig arg konstruiert, Mutter und Kind ohne den Vater wieder zurückbringen zu wollen.
Ja, das geht wahrscheinlich auf die historische Begebenheit zurück, dass dieser Mann am Ende erschossen wurde. Und das ist natürlich eine Tragödie, denn so hat sich Horn das nicht vorgestellt, dafür hat sie den Mann ja nicht befreit. Sie überlebt, sie kehrt zum Kind zurück. Sie ist natürlich eine Löwinnenmutter, das schon, wahrscheinlich vorher unverantwortlich gewesen. Wahrscheinlich hat sie sich gebessert, vielleicht ist sie dadurch geläutert. Ich glaube, solche moralischen Fragen hat sich der junge Spielberg damals nicht gestellt. Er sah die Chance eines Roadmovies, eines Vehicles, Wüste hat er ja schon erkundet, Straße hat er erkundet, hat er ausführlich ein Duell erkundet, Lastwagen, Autos, die Raststätten an der Straße. Und in diesen Genres kannte er sich aus, kannte er sich mit der Komödie, ne? Also der hier wohl beabsichtigte lakonische Humor ist manchmal eher bitter oder wirkt etwas oktroyiert. Ne? Mhm. Humor bei Spielberg ist schwierig, in späteren Filmen eher, aber sicher nicht in den 70er Jahren, sicher kaum in den 80er Jahren. Aber bei E.T. gibt es natürlich Beispiele dafür. Aber es ist insofern kein typischer Spielberg-Film oder eigentlich nicht sein Beruf, weil die Familie gemeinsam gar nicht zu sehen ist. Also ein Idyll gibt es nicht. Es beginnt sozusagen in der Wüste und es endet tragisch. Auch dann gibt es keine Familie, sondern es gibt Mutter und Kind. Also das ist ein Film, der sozusagen vom Regen in die Traufe fährt. Auch nicht sehr lang, aber immerhin 106 Minuten für einen Film von 1974. Vielleicht fällt es sogar noch unter Fingerübung, was man von Jaws ein Jahr später natürlich nicht sagen
kann. Ja, Du hast ja schon einige Filme genannt und einige Genres, den er sich verdient hat, in denen er sich orientiert hat. Für mich, also mich erinnert der Film tatsächlich am meisten, also nicht weniger an Duell, wahrscheinlich hat er den Regiejob bekommen, weil er gezeigt hat, wie er Verfolgungsjagden drehen kann, sondern tatsächlich an 1941. Und zwar wegen dieser Rumkracherei dieser Autos, die ineinander krachen. Das hat sowas von diesem Karambolage-Film, auch wie du diese schrillen Vier auf Achse erwähnt hast, halt von diesem Film in den Gerätschaften aneinander krachen. Das ist für mich so eine Kraftvorstufe. Es gibt zu viele Autos, es werden auch generell zu viele Autos gezeigt, wobei es diese eine niedliche Szene hat, die sozusagen an das Eigenleben der Automaten oder der Maschinen erinnern soll. Man sieht so einen Konvoi an Polizeiautos und dann ein Polizeiauto, das in die entgegengesetzte Richtung der langen Schlange fährt, aber dann anscheinend von sich aus erkennt, ohne dass man den Fahrer sieht, dass die anderen Entchen, diese Lemminge an Autos, schon sowieso in die richtige Richtung fahren und er sich einfach dann so hinten einreiht, kommentarlos, und dann mit dem mitfährt, dass er sozusagen sein Eigenleben der Maschine halt zutraut. Das hat für mich was sehr, sehr Niedliches gehabt. Vielleicht ist auch das eine Vorschrift zu der Weiße Hai, weil ich meine, der Weiße Hai ist ja letzten Endes ja auch nur Duell bloß im Wasser. Ne? Das, da geht es auch irgendwie um das Killer-Ding, das von ganz alleine funktioniert. Um Autos geht es ja nicht wirklich in Sugarland Express. Ich hatte immer gehofft, es würde irgendwie um Züge gehen. So, ne? Also als ich dann irgendwie zum ersten Mal den Titel gesehen habe, ich dachte, die Verfolgungsjagd in Zügen, die sind ja meistens auch ein bisschen spannender als Verfolgungsjagd in Autos, weil du auf der einen Seite rasend Züge hast, aber auf der anderen Seite halt Menschen, die sich in den Zügen befinden und dann womöglich miteinander schlagen und so. Das war jetzt hier leider nicht der Fall.
Das kann man sagen. Diese Erwartung wurde enttäuscht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich früher, ich habe den Film als Kind gesehen, weiß nicht, ob ich dachte, es ist Sugarland Express, wenn ein Zug steht, aber ja, ich hatte wohl auch eine andere Vorstellung. Es gibt, glaube ich, einen Film, der heißt Transkontinental Express, ein sehr spannender Film mit Gene Wilder, wo ein Zug ungebremst in, ich glaube, in den Bahnhof von Los Angeles rast oder auf den Bahnhof zurast. Ja. Man kann ihn nicht mehr zum Halten bringen und da wird auf dem Zug rumgeklettert. So eine Vorstellung hatte ich wohl. Mhm. Aber der Film ist insofern New Hollywood, als er die von Antihelden erzählt, von gar keinen Helden, von durchschnittlichen Menschen, die über sich hinauswachsen, aber was sie nichts bringt, ne? Also das ist eigentlich das Motiv von Easy Rider. Also dass hier Outlaws auf der Straße sind. Es hat eine ähnlich tragische Dimension. Es sind Verlierer, es sind Drifters, die gar keine Chance haben.
Ja.
Und dann ist es eben auch so, dass man sich fragt, na, ist das Kind nicht besser aufgehoben bei den Pflegeeltern? Also Goldie Hawn vermutet natürlich, dass das nicht so ist. Aber man erfährt letztlich nichts darüber, sondern es ist ja fast schon eine Springsteen-eske Version der Straße der Verlorenen.
Ich möchte noch kurz auf Matthew Robbins eingehen, der die Geschichte geschrieben hat. Der vielleicht sogar noch der New Hollywoodigste der Beteiligten am Sugarland Express gewesen ist. Matthew Robbins hat das Drehbuch geschrieben und gilt als sehr, sehr stilprägend, so wird er zumindest in den Lexika charakterisiert, für American New Wave und New Hollywood. So ganz nachempfinden kann ich das nicht, weil so viele Hits hat er da auch nicht gelandet, aber er hat tatsächlich einige interessante Stories danach noch geschrieben. Oder auch selber Regie geführt. Also er hat unter anderem er hat mit Guillermo del Toro zusammengearbeitet, relativ häufig, hat diesen Insektenhorrorfilm Mimic geschrieben, 97. Und vor allen Dingen auch den sehr guten animierten Pinocchio, den Guillermo del Toro 2022 gedreht hat. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber bei den Oscars geredet hatten vor 2 Jahren, er war nominiert. Wenn, dann habe ich es wahrscheinlich leider verpasst. Das hat Matthew Robbins noch geschrieben und er hat Regie geführt bei einem sehr guten Sword and Sorcery-Film, nämlich Dragon Slayer, der Drachentöter 1981, mit dem wahrscheinlich besten Drachen Vermitrax Pejorative, so habe ich mir das auch gemerkt, den man jeweils auf der Leinwand gesehen hat. Also Matthew Robbins hat tatsächlich, das war an sich eine sehr, sehr gute Paarung, Spielberg und Matthew Robbins, aber in den 70ern selber wiederum, da waren, soweit ich weiß, die Beteiligung an Sachen, einen Kriegsfilm hat er noch gemacht, mit Gregory Peck. Aber der hat ansonsten eigentlich, was es New Hollywood angeht, in den 70er Jahren eigentlich da nicht mehr so viel von sich hören lassen. Das finde ich ein bisschen schade.
Du meinst, der hat General MacArthur?
Ja, der war das, genau.
Mit Gregory Peck geschrieben?
Ja. Also der hat tatsächlich, also als Drehbuchautor wahrscheinlich noch ein bisschen prominenter als Regisseur. Aber immerhin, also das ist irgendwie, das ist eine gute Zusammenkunft. Also ich wüsste nicht, wann Spielberg vorher oder nachher nochmal mit jemandem zusammengearbeitet hat, der dieser Bewegung zuzurechnen ist. George Lucas natürlich, ne? Für Indiana Jones. Aber ansonsten wäre mir das jetzt nicht bekannt.
Ja, bei Drehbuchautoren weiß ich es nicht. Weiß ich nicht, ob Matheson, die E.T. geschrieben hat, zu der Zeit überhaupt schon Drehbücher geschrieben hat oder zu dieser...
Linda Matheson, nee, das war ihr erstes Drehbuch.
Ja, dann nicht.
Nee.
Dann also nicht.
Ja, also das war... Ja, aber ich höre schon die ganze Zeit raus, du fandst den Film dann doch gar nicht so schlecht.
Durchaus, also zeittypisch und als ein weiterer Beweis für Spielbergs Talent beachtlich, fällt natürlich heraus vom Ende her betrachtet. Ne? Damals konnte man sich ja noch nicht darüber wundern. Ein Fernsehregisseur, der durchaus ja auch Mystery Thriller gedreht hatte, der Duell gedreht hatte, einen anderen Landstraßenfilm, man konnte es noch nicht einschätzen. Den typischen Spielberg kannte man noch nicht. Und er war so jung, dass man ihm ohnehin alles verzeihen musste. Also noch immer das Wunderkind von 68. Mhm. Und so haben die Filmfirmen ihn auch aufgefasst. Und es hat sich dann ja auch ausgezahlt, dass man Jaws übertragen hatte. Also es ist kein Film, den ich sehr gern sehe. Das ist mir auch zu laut, zu hysterisch und ich sehe nicht gern, wie Autos ineinander knallen oder Unfälle haben oder von der Straße abkommen. Ich mochte dann auch nur für eine sehr kurze Zeit, als ich 7, 8 Jahre alt war, die Burt Reynolds-Knaller. Mhm. Ne? Also Sally Field mochte ich sehr gern. Aber kommen wir doch immerhin zu der Bewertung 2,5 Sterne.
Ja, ich würde ihm auch 2,5 Sterne geben. Wusstest du übrigens nur ganz kurz abschließend wegen des Namens Sugarlands Express und der Frage, ob es sich nicht jemand zukannen könnte, dass jahrelang in unserer Lieblingsfernsehzeitschrift, unser beider Lieblingsfernsehzeitschrift, hört zu, die Inhaltsangabe zu Midnight Express von Alan Parker, weißt du, der Istanbul-Gefängnisfilm, dass der über Jahre lang in der Hör zu falsch weitergetragen wurde. Da hieß es nämlich, dass der Hauptdarsteller, weißt du, dieser Werner Herz, Fassbinder-Schauspieler, der Amerikaner, der lernt ja John Hurt kennen. Ne? John Hurt ist da ja im Knast, der sitzt auch schon ein bisschen länger in Istanbul als er drin. Und dann steht in der Hör zu, über John Hurt lernt er von der Gefangenenorganisation Midnight Express. Von denen erfährt er, die Leute aus dem Knast rausschaffen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Der Midnight Express bedeutet der Ausbruch, aber eben nicht durch irgendeine NGO, irgendeine Organisation, die Leute rausholt. Und da dachte ich dann irgendwie damals halt auch, okay, das müssen die ja wahrscheinlich mit dem Zug machen, ne? Midnight Express. Aber ist es auch nicht. Also das nur eine kurze Anmerkung, ein weiterer Express-Film, der das Versprechen eines Zugs, eines Midnight Trains nicht einhält.
Naja, es ist die Zeitangabe, die Angabe darüber, wann so ein Ausbruch stattfindet.
Ja. Ne? Ah, ich freue mich schon auf 78.
Wird in der Nacht sein und möglicherweise Schlag Mitternacht, Clint Eastwood von Alcatraz.
Ah, ich freue mich schon auf die späten 70er, freue mich in den 70er-Episoden schon, da kommen wir auch noch irgendwann hin. Okay, also ich gebe dem Film auch 2,5. Mhm. 2,5 finde ich auch gut.
Ja,
okay.
Insofern demnächst. Sprechen wir zum dritten Mal über Jaws?
Zum zweiten Mal. Und wenn wir das nächste Mal über Jaws sprechen, wird das dann ungefähr, wir haben die Folge 2020 aufgenommen, also immerhin, also wir haben schon mal, nein, nicht die jetzt kommt zu Jaws, wir haben über den Weißen Hai schon mal gesprochen, zum 45. Jubiläum, also sprich 2019, das ist dann also 5 Jahre her, da haben wir mal rüber gesprochen und wir müssen schon mal eine Vorwarnung geben, gerade weil wir öfter auch Kritik für die Soundqualität unserer Podcast-Folgen erhalten, die hoffentlich ein bisschen besser geworden ist in letzter Zeit. Die nächste Folge, den Weißen Hai, die haben wir tatsächlich vor einem Monat schon aufgenommen und da war der Sound remote ein bisschen schlechter. Also wir waren nur schon mal vor. Bitte bleibt uns trotzdem treu, danach wird der Sound wieder besser nach dem Weißen Hai.
Ja, ich möchte bei dieser Gelegenheit noch unsere Freunde von Plastik im Ohr grüßen, die uns einige Hinweise gegeben haben, was die Klangqualität betrifft, Equipment und dergleichen. Und möchte auch schon darauf verweisen, dass wir demnächst mit den beiden, Thorsten und Olli, einen gemeinsamen Podcast machen, bei dem wir noch nicht genau wissen, was es sein wird. Aber wir werden rechtzeitig darüber informieren. So sieht's aus. Vielen Dank für heute.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald.
Tschüss.